Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Am Mikrofon ist heute Michael Langer und zu Gast ist diesmal der 1949 auf Föhr geborene Klimaforscher und Mathematiker Hans von Storch. Er war bis Ende 2015 Direktor des Instituts für Küstenforschung am Helmholtz-Zentrum Geesthacht und er ist Professor Emeritus an der Universität Hamburg. Zudem ist er Mitbegründer des ersten Exzellenzclusters zur Klimaforschung an eben dieser Universität. Darüber hinaus war er an den Berichten des Weltklimarates IPCC beteiligt. Im September des vergangenen Jahres hat er das Bundesverdienstkreuz erster Klasse bekommen, weil er wesentlich zum Wissen über den Klimawandel beigetragen hat. Und damit erst einmal herzlich willkommen bei den Zwischentönen. Hans von Storch, guten Tag.
Guten Tag.
Herr von Storch, bevor wir im Verlauf dieser Sendung im Einzelnen auf Fragen des Klimawandels eingehen, mögen Sie uns vielleicht etwas von Ihrer jahrzehntelangen Arbeit berichten. Was haben Sie gemacht am Helmholtz-Zentrum in Geesthacht? Was wird da heute noch erforscht?
Ich glaube, da muss ich etwas früher anfangen. Ich habe meine wesentlichen Jahre am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg verbracht und bei der Gelegenheit vor allen Dingen auch mein Handwerk gelernt, das heißt statistische Analyse. Und Klima, das ist ja die Statistik des Wetters, also da geht es darum, wie man mit statistischen Fragen umgeht und das habe ich, glaube ich, ganz gut dort gelernt und habe auch wesentliche Impulse dazu gegeben. Tatsächlich ist in der Zeit dann ein Lehrbuch erschienen, das heute immer noch als eine Art Standard gilt, 1999 das erste Mal herausgebracht. Und das wird eben auch sehr viel genutzt. Dann, wie das eben bei Max Planck so ist, man verlässt das Institut dann, wenn der bisherige Direktor in die Nähe der Pensionierung kommt, sodass man dann eben sich selbstständig macht, weil das alte Max-Planck-Institut dann irgendwann aufgegeben wird und ein neues gegründet wird. Und da passt man dann vielleicht nicht mehr so dazu. Und bei der Gelegenheit hatte ich dann die Gelegenheit, weiterhin nördlich der Elbe zu verbleiben, was für mich schon ein wichtiger Punkt ist, nämlich in Geesthacht, das ist gerade eben nördlich der Elbe, wo dann das Institut für Küstenforschung entstand. Und in diesem Institut für Küstenforschung habe ich dann ganz wesentlich eingebracht die Frage, wie stellt sich denn Klima im Küstenbereich dar? Wie stellt sich der Klimawandel im Küstenbereich dar? Und da geht es dann insbesondere natürlich um Stürme, Seegang, um Sturmfluten und ähnliche Dinge. Das habe ich dann ziemlich lange gemacht und inzwischen ist natürlich eine Nachfolgerin für mich da, die das auch sehr schön macht. Die hat aber das Gewicht ein bisschen auf andere Dinge gelegt, nämlich insbesondere zum Funktionieren und Modellieren von marinen Ökosystemen.
Und Ihre Arbeit am Institut für Meteorologie stand damit im Zusammenhang?
Ja, das ist dann so, dass wenn man leider von so einem Institut ist bei der Helmholtz-Gemeinschaft, dann wird das in der Regel damit kombiniert, dass man auch Professor an einer Universität ist, die eben diesem Thema nahesteht. Und das ist in diesem Fall die Universität Hamburg. Das macht man so bei Helmholtz.
Küste, was ist das? Das ist noch eine interessante Frage. Da gibt es auch eine schöne Definition.
Küste ist jener Bereich des Landes, der vom Meer beeinflusst wird und jener Teil des Meeres, der vom Land beeinflusst wird. Das ist natürlich ein bisschen diffus. Also wie weit geht denn das? Also das bedeutet natürlich, irgendwie wesentlich beeinflusst ist. Also Dresden beeinflusst die Nordsee. Das muss man schon sagen, weil die schmeißen ihren Dreck in die Elbe und der kommt dann in die Nordsee an. Trotzdem würde man das vielleicht nicht unbedingt als Küste zählen.
Es muss ja nicht unbedingt nur Dreck sein, aber die Stofflüsse, ich meine, wir verlieren,
ist Dreck.
Ja, aber auch wertvolle Ackerkrume. Wir verlieren jedes Jahr ziemlich viel davon.
Ja,
durch die Abflüsse.
Können wir auch ganz gut gebrauchen. Wir brauchen ja das Sediment im Küstenbereich. Und das ist ja eigentlich nur ein gerechter Ausgleich, wenn man bedenkt, wie viel Schiet darunter geschickt wird, dass sie dann auch ein bisschen was für Sediment tun.
Wann spielten denn zum ersten Mal Fragen der globalen Erwärmung eine Rolle?
Das ist mir tatsächlich nicht ganz klar. Ich war ja beim Max-Planck-Institut sozusagen an der Stelle, in der die Frage als erstes behandelt wurde in Deutschland. Und mir wurde mehrfach versichert, sowohl von meinem damaligen Institutsleiter, Professor Hasselmann, als auch von dem Gründer des Instituts, das war der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, dass der Zweck durchaus von Anfang an gewesen wäre, die Erforschung des Klimawandels, des menschgemachten Klimawandels. In der allerersten Zeit haben wir das aber im Institut kaum gemerkt. Das ging erst richtig los, sodass wir Fußvolk das auch gemerkt haben, sagen wir mal mit der Gründung des IPCC, des UNO-Klimarats IPCC. Das muss so 1989 oder sowas gewesen sein, wo dann auch unsere Aktivitäten mehr und mehr in diese Richtung gingen.
Und welche Fragen waren das?
Eine Hauptfrage ist die der sogenannten Detection and Attribution, Detektion und Attribution. Das will ich auch gleich noch ein bisschen erklären, wenn ich darf.
Gern.
Und zum Zweiten ging es natürlich auch darum, Modelle zu konstruieren, die einem zumindest qualitativ abschätzen lassen, wie denn der Wandel sich entfalten könnte. Einerseits mit welcher Geschwindigkeit, das ist ein ganz wichtiger Punkt, und welche Intensität er annimmt, etwa in Bezug auf Temperaturen, auf Niederschlag oder Meeresspiegelanstieg. Aber zunächst einmal muss man natürlich klären, gibt es überhaupt so etwas? Ist da wirklich können wir einen Nachweis erbringen, dass das Klima sich wandelt aufgrund menschlicher Tätigkeit? Und da hat dann mein damaliger Chef Klaus Hasselmann dieses Detection-Attribution-Konzept erfunden, und das geht so. Man kann das mit dem Gleichnis einer Mordermittlung illustrieren. Also man stellt sich vor, man findet zunächst einmal eine tot aussehende Person am Boden, die irgendwie verdächtig aussieht und möchte wissen, was mit der los ist. Man muss also erstmal, das ist in diesem Fall, wir haben den Eindruck, es wird wärmer. Man muss feststellen, ist es wirklich wärmer geworden? Oder liegt es daran, dass irgendwelche Daten in einer merkwürdigen Art und Weise erhoben wurden oder sowas in Art und Weise? Das ist die sogenannte Manifestation. Man muss also feststellen, ist diese Person wirklich tot oder tut die nur so? Das ist eine schöne Herausforderung, die auch nicht einfach zu bearbeiten ist, weil man da eine Datenkritik machen muss, was für Laien regelmäßig sehr schwierig ist. Nun, aber das gelingt dann durchaus. Und als nächstes muss man fragen, ist diese Erwärmung, die ich da sehe, und es geht um die Erwärmung, nicht um die Wärme, ist die irgendwie auffällig, ist sie jenseits dessen, was man erwarten sollte aufgrund natürlicher Vorgänge? Bedarf das einer besonderen Interpretation? Und das haben wir dann gemacht in Bezug auf die Temperatur, tatsächlich auch in meiner Gruppe, und haben wir dann festgestellt, nein, das ist eine Erwärmung, also die Geschwindigkeit des Wärmerwerdens, die ist schneller, als man es aufgrund natürlicher Vorgänge erwarten sollte. Natürlich muss man da ein paar Vorbehalte machen, dass man sagt, die Daten sind vielleicht nicht gut genug, bla bla bla. Aber daraufhin kann man dann sagen, der Arzt hat diese tote Person untersucht und festgestellt, ist die an eines natürlichen Todes gestorben oder vielleicht doch an Gift? Also das ist der Detektionsschritt. Und nachdem nun klar geworden ist, dass es eben, wir brauchen eine Erklärung von draußen, also Mord, treten andere Leute in Aktion, nämlich die Detektive, die dann anfangen zu überlegen, wer könnte es denn gewesen sein. Das ist dann etwas anderes. Da ist es dann so, dass man sich überlegt, welche Reaktion erwarten wir denn aufgrund der Wirkung von diesem oder jenem, indem wir also durchdeklinieren die verschiedenen Kandidaten, die wir verstehen könnten. Und dann stellt sich heraus, wir können die globale Erwärmung nur dann erklären, wenn wir die Treibhausgase, die erhöhte Konzentration von Treibhausgasen als maßgeblichen Faktor ansehen. Nicht 100%, aber doch ganz dominant. Ohne geht es nicht. Das nennen wir Attribution, und das ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt, der in der Tat in Hamburg gemacht wurde, um sagen zu können, ja, wir haben es hier mit einem realen Effekt zu tun. Natürlich sind da ein paar Restzweifel noch, und es wäre viel schöner, wenn wir noch 300 Jahre mehr Daten hätten. Haben wir aber nicht. Da müssten wir doch relativ lange warten, und dann sind wir auch alle tot danach. Aber das ist zunächst mal der wichtigste Punkt überhaupt gewesen, und das ist eigentlich sehr gut gelungen, dass wir jetzt davon ausgehen können, ja, wir haben hier diesen Effekt am Wirken. Der zweite Punkt ist dann der, dass wir sagen, wie erwarten wir denn, wie sich die ganze Sache entwickelt? Und dazu muss man dann Modelle bauen. Der Detektions- und Attributionsteil hängt nur sehr bedingt von Modellen ab, aber die Perspektive für die Zukunft, das hängt sehr stark von den Modellen ab. Und da hat sich eigentlich auch eine sehr schöne Konvergenz ergeben, dass wir also sagen können, wenn wir so und so viel CO2 in die Atmosphäre geben, dann wird sich die Temperatur eher so entwickeln. Beim Meeresspiegel ist die Unsicherheit besonders groß. Das hängt damit zusammen, dass wir nicht so genau wissen, was die beiden großen Eisschilde Grönland und Antarktis tun. Da sammelt sich aber auch ordentlich Wissen zusammen. Also die Unsicherheiten werden dort geringer. Das sind größere Zahlen, als wir es ursprünglich angenommen haben. Das ist eigentlich im Wesentlichen das, was da in letzter Zeit geschehen ist. Wir haben jetzt das kommt aber nicht aus Hamburg, eine sehr schöne, sagen wir mal, Zusammenfassung, nämlich, dass wir sagen können, die Temperatur wird steigen auf einen Wert, der proportional ist zu der Gesamtemission von Treibhausgasen. Das ist der sogenannte Budgetansatz. Das heißt, wenn wir 600 Gigatonnen CO2 insgesamt über die ganze Zeit überall auf der Welt in die Atmosphäre getan haben, dann müssen wir damit rechnen, dass die Temperatur am Ende bei 1,5 bis 2 Grad wärmer wird. Wenn es 800 sind, dann kann man natürlich über längere Zeit noch emittieren, aber die Verhandlungen, die sich da in Paris ergeben haben, die beruhen auf diesem Budgetansatz. Wie viel Zeit haben wir noch, bis wir die 600 erreicht haben? Und das ist eben nicht mehr sehr viel. Und daraus folgt dann, wenn wir das 1,5 bis 2 Grad Ziel erreichen wollen, das ist ein politischer Beschluss, dann müssen wir bis 2050 auf Null sein.
Es wird gerne eingewandt, dass beim Verhältnis von Erwärmung und CO2 es sich nur um eine Korrelation handelt und um keine Kausalität. Was sagen Sie solchen Leuten, die Ihnen damit kommen?
Nein, das ist Unsinn. Also ich meine, ich weiß ja, wie eben diese Detection Attribution Produktionssache gemacht wird, das wird nicht so gemacht. Das ist einfach faktisch falsch. Das Argument ist nicht so. Das Argument ist, dass wir uns ansehen, wie sehen die Veränderungen aus, insbesondere in der Zeit. Und das ist keine Korrelation, sondern und wir fragen uns, wie kann ich die erklären, nachdem ich einmal festgestellt habe, ich kann sie nicht erklären durch natürliche Vorgänge. Also muss ich irgendwelche anderen nehmen und dann dekliniere ich die verschiedenen Kandidaten durch und dann stellt sich heraus, ohne CO2 geht es nicht. Nach dem jetzigen Wissen. Natürlich, wie immer in der Wissenschaft, steht das Wissen in der Wissenschaft unter einem Vorbehalt, nämlich, dass es sein könnte, dass wir irgendwann mal Beobachtungen finden, die dem widersprechen. Das ist in der Wissenschaft ein Standardvorbehalt, der für jede Art von Wissenschaft gilt.
Sie haben uns Musik mitgebracht, Hans von Storch, die Ihnen gefällt, aber nicht nur Ihnen, darf ich vermuten. Und der erste Titel hat auch was mit der Küste zu tun in gewisser Weise. Wollen Sie was sagen zu Knut Kiesewetter und Fresenhof?
Das spricht eigentlich für sich selbst. Es geht darum, dass Knut Kiesewetter über Nordfriesland singt. Und worüber sollte man denn sonst singen?
Wenn der Wind die Bäume weht und Gras nicht mehr wachsen deit, und Geiler war, denn kommt bald die Tiet. Wenn es Storm erwärt fällt geit, wo lange kein Korn besteigt, und Meiler war, denn ist bald so wie. Da der Tag körer wart, und die Nacht die duert lang, und die Kinder von Norwe, die waren in düstern Bang, wenn der Rhein von Reitag drückt, mein Zahnbuten gauberglückt, sonst war er nackt, denn Grot bin der Kerl.
Hans von Storch ist zu Gast bei den Zwischentönen. Herr von Storch, das war platt?
Ja.
Sie verstehen's, ich nicht. Ich hab eigentlich, ich geb's zu, aber ich hab's genossen.
Na, es gibt natürlich viele verschiedene Formen von platt. Und ich glaube, sogar in Köln wird sowas Ähnliches geredet. Aber das ist denn doch ein bisschen was anderes.
Können Sie platt so richtig? Sind Sie
aufgerückt? Nein, nicht gut genug. Leider.
Und auch von Kindesbeinen an nicht gesprochen?
Nein, leider nicht. Ich komme ja aus Wiek. Und in Wiek sprach man eben Hochdeutsch. Dummerweise. Meine älteren Brüder, die aus Mecklenburg geflüchtet sind, die sprachen das wunderbarste platt. Aber mir ist das nicht vermittelt worden, leider. Aber es gehört natürlich zu dem Lebensgefühl in Schleswig-Holstein dazu. diese Sprache.
In Wiek auf Föhr wird nicht platt gesprochen.
Nicht sehr viel. In den Dörfern ist es dann schon anders. Da wird aber dann auch Friesisch geredet.
Ist wieder was anderes.
Ja. Das ist ja ein, Nordfriesland ist ja eine sehr, eine Gegend mit sehr vielen Sprachen. Wenn Sie da anrufen beim Landratsamt nach der Bürozeit, dann kriegen Sie auch eine Ansage nicht nur auf Hochdeutsch, Plattdeutsch, Friesisch, sondern auch auf Dänisch und Plattdänisch.
Dann kommen wir auf andere Ansagen zurück, auf solche, die Sie vorhin schon angedeutet haben, Hans von Storch. Und gehen wir nochmal zurück an die Erhebung, zur Erhebung der Daten, von denen Sie vorher gesprochen haben. Sie waren an der Auswertung von Computermodellen beteiligt, mit denen das Klima der Zukunft simuliert wird. Das war eine Arbeit auch fürs IPCC, den Weltklimarat. Welche Überraschungen gab es da?
Eigentlich gab es da keine Überraschungen, sondern das ist im Wesentlichen das quantitativ rausgekommen, was man erwarten würde, nämlich erstens, es wird wärmer. Es wird relativ schnell wärmer, dass damit auch der hydrologische Zyklus, das heißt der Umsatz von Wasser im System, Atmosphäre, Ozean, beschleunigt wird, ist auch plausibel. Also insofern waren da keine großen Überraschungen dabei, sondern es wurde eben dann am Ende quantitativ belegt, auch sozusagen in den regionalen Spezifika. Das ist dann auch wirklich nötig, aber es war in dem Sinne keine aufregende Wissenschaft, dass man nun sagen würde, huch, hier habe ich jetzt was ganz Tolles Neues gelernt, außer dass ich es eben mit Hilfe solcher Modelle darstellen kann auch.
Also es war die Bestätigung der Theorie.
Ja, natürlich im Einzelfall ist es dann auch nochmal nachgeschärft worden und sowas alles ist also natürlich alles andere als trivial. Aber es ist nicht so, dass es mit furchtbaren Aufregungen und Überraschungen einherging.
Ihre Definition von Klima lautete ganz simpel: Klima ist die Statistik des Wetters.
Ja, und das bedeutet, Klimawandel ist die Änderung dieser Statistik. Das heißt, Klimawandel beschreibt, es gibt zum Beispiel mehr warme Tage, weniger kalte Tage. Das heißt aber nicht, es gibt keine kalten Tage mehr. Es gibt keinen Schnee mehr, sondern es gibt weniger oft Schnee. Sowas in der Art und Weise ist also eine Änderung der Häufigkeit. Es kann auch sein, dass Ereignisse tendenziell stärker werden. Das heißt aber nicht, dass alle stärker werden. Das heißt auch nicht, dass jedes Jahr wärmer ist als das vorangehende, sondern dass sich eine Entwicklung hin zu wärmeren Bedingungen ergibt. Entwicklung hin zu höheren Meeresspiegeln und sowas in der Art und Weise. Wenn es eine Überraschung vielleicht gab, war es, dass wir nicht feststellen können, dass unsere heimischen Stürme irgendwie mehr oder intensiver werden. Das gehört eigentlich sozusagen zur Folklore des Klimawandels hinzu. Also wenn Sie in der Apothekenrundschau was lesen, dann werden Sie dort immer finden, dass die Stürme hier bei uns heftiger werden. Dem ist aber nicht so. Da ist auch Einvernehmen dazu da, dass in der Vergangenheit zumindest keine systematische Anstieg von Sturmcharakteristika zu sehen ist. Und wenn ein Kapitän 1990 sagte, ich habe so hohen Seegang gesehen wie noch nie in meiner Karriere, dann kann das gut stimmen, aber er ist eben 1910 auch noch nicht gefahren.
Folklore des Klimawandels, sagten Sie gerade, das klingt
ja, es wird dem Klimawandel ja doch eine Menge zugeschrieben und auch eine Menge, was da gar nicht dazugehört. Also wenn Sie sich die Demonstrationen von jungen Leuten in letzter Zeit ansehen, dann werden da gerne Plakate rumgeschleppt, in denen man sich beklagt über das hohe Vorkommen von Plastik im Meer. Das ist zum Beispiel keine Klimafrage.
Das ist die Folklore.
Das ist die Folklore. Oder dass man dann besonders schimpft auf Dieselautos, dass die besonders relevant seien für den Klimawandel, sind sie auch nicht. Sie mögen aus anderen Gründen relevant sein für die Volksgesundheit oder sonst was. Mhm. Und das Plastik im Meer ist auch eine sehr unerfreuliche Entwicklung. Aber es hat eben nichts mit dem Klima zu tun. Aber es wird eben sozusagen ein üblicher Mix an alles Schlechte ist zurückzuführen auf den Klimawandel.
Der Diesel stößt ja sogar weniger CO2 aus als der Benziner.
So las ich es.
So, ich auch, ja. Aber wäre es nicht sinnvoll, eine bessere Metapher zu finden als Klimaschutz, wenn Klima die Statistik des Wetters ist eigentlich nicht schutzbedürftig?
Naja, ich meine, damit wird angedeutet, dass man die Statistik, die man jetzt hat, erhalten will. Und ich störe mich an diesem Begriff nicht besonders. Ich würde aber auch nicht sagen, dass es nur besonders gelungen ist. Also ein Punkt, den man vielleicht noch zu dieser Folklore hinzuziehen kann, ist, dass heutzutage jedes Extremereignis gezählt wird als Beweis für den Klimawandel, auch jeder unserer Stürme, die wir jetzt gerade haben, sodass also man manchmal den Eindruck hat, dass junge Leute der Meinung sind, früher gab es keine nennenswerten Stürme, gab es keine nennenswerte tropische Stürme, gab es keine nennenswerte Sturmfluten. Das ist natürlich dummtüch. Das gab es damals natürlich im ganz erheblichen Maße. Und wenn wir daran denken, was war das die schlimmste tropische Zyklon im Sinne von Opferzahlen in, sagen wir, den letzten 100 Jahren, dann war es wohl der Sturm, der 1970 Bangladesch verwüstet hat, mit irgendwas in der Größenordnung zwischen 300 und 500.000 Toten.
Also alle extremen Wetterereignisse werden dann heutzutage dem Klimawandel zugeschrieben.
Da ist eine deutliche Neigung dazu da und dem ist natürlich nicht so. Natürlich haben wir auch in Vergangenheit extreme Ereignisse gehabt, aber wir haben zum Beispiel wohl eine deutliche Zunahme und Intensivierung von Hitzewellen. Wir haben aber keine Zunahme und Intensivierung von Kältewellen.
Was schließen wir daraus?
Dass das eigentlich ganz logisch ist, weil es generell eher wärmer wird. Und dann kann man sich natürlich auch überlegen, dass die Gelegenheit, wo es mal richtig kalt wird, seltener werden. Aber natürlich nicht im Sinne von nie mehr, sondern seltener. Aber da ist natürlich dann eine gewisse öffentliche Rhetorik dabei, die sagt, jedes extreme Ereignis wird mehr, was so natürlich dann nicht stimmt.
Woher rührt das und was ist daran, ja, was soll man sagen, unglücklich?
Woher das kommt, kann ich natürlich nicht wirklich sagen. Ich kann spekulieren dazu und wenn dann jemand sagt, nee, das erkläre ich mir aber anders, dann kann das auch ganz richtig sein. Das Konzept des menschgemachten Klimawandels ist tatsächlich ein uraltes. Seit griechischen Zeiten. Dass man durchaus früher auch die Eindruck hatte, dass das Klima sich ändert und früher wurde das in der Regel entweder über den Zorn des oder der Götter realisiert oder aber auch durch das Abholzen von Wäldern. Das sind also zwei frühe Kandidaten gewesen. Hexen konnten übrigens auch sehr wirksam sein damals. Oder allgemeine Sündigkeit. Der erste Fall, den ich mit meinem Kollegen Nico Stehr, dem theoretischen Soziologen, behandelt haben, war eine Phase mit verregneten Sommern in Großbritannien, oder England hieß es sogar damals, ungefähr 1315, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Jahreszahl, wo es eben mehrere Sommer hintereinander die Ernten verdorben, was natürlich eine fürchterliche Konsequenz für die Zeit war. Das wurde dann natürlich so gedeutet von den Wissenden, das waren damals nicht Wissenschaftler, sondern Priester, dass eben der Zorn Gottes erregt worden ist. Und dann gibt es natürlich auch Gegenmaßnahmen, indem man eben besonders viel betet oder besonders viel fastet oder was auch immer macht. Und das hat dann nach 2 Jahren wohl auch geklappt. Also das wurde dann angeordnet vom Bischof von Canterbury, das zu tun, das hat geklappt. Dieses zunächst so ein mittelalterliche Motiv, in dem man eben der Meinung war, das muss ja irgendwo herkommen, dass wir uns nicht mehr verlassen können auf das Wetter. Und das kann eigentlich in der Zeit nur über Gott gehen. Das wurde dann aber sozusagen im 19. Jahrhundert auch ein bisschen abgelöst durch modernere Konzepte, indem man eben zum Beispiel die Sache mit dem Wald brachte. Das startete wohl so Ende des 18. Jahrhunderts, wo man der Meinung war, dass sich systematische Veränderungen darstellen, auch zum Beispiel, was die Wasserstände in Flüssen angeht und so weiter, dass dies insbesondere mit Entwaldung zu tun haben könnte. Und ein schönes Beleg dafür war das Schweizer Waldpolizeigesetz, so um und bei 1860. Da hatte man also verstärkt Überflutungen im flachen Teil der Schweiz festgestellt. Ich weiß nicht genau, was der flache Teil der Schweiz ist, aber meine Schweizer Kollegen wissen das. Und das wurde dann daraufhin zurückgeführt auf die Praxis des Holzschlages, Einschlages im Hochgebirge. Das wurde dann unterbunden, es wurde verboten. Das müssen Sie sich vorstellen, in der Schweiz wurde es verboten, sozusagen sein Eigentum so zu behandeln, wie man es will. Das war schon ziemlich revolutionär damals. Und auch das hat damals geklappt. Damals wurde argumentiert, es hätte Überschwemmungen gegeben, die es noch niemals gegeben hatte vorher. In der Schweiz, dummerweise, hatte man eben die Aufzeichnungen, die 200 Jahre alt waren, vergessen. Es gab eine Diskussion, die von dem deutschen Geografen Eduard Brückner dann dokumentiert wurde, in dem eben spekuliert wurde, dass das Klima sich ändere, wobei man dann zwei Argumentationsstränge hätte. Einerseits könnten es kosmische Vorgänge sein, insbesondere irgendwas mit der Sonne, oder es sei eben diese Entwaldungsgeschichte. Und dazu gab es dann auch Parlamentskommissionen, die in, ganz ähnlich wie es heutzutage geschehen ist, also da waren durchaus sozusagen gesellschaftliche Vorgänge da, die man heute als Karikatur vielleicht empfindet, die aber damals durchaus nicht so empfunden wurden. Also der Gedanke, es könnte sein, dass wir selbst die Zuverlässigkeit unserer Lebensgrundlage gefährden, die ist ideengeschichtlich jemals nicht so neu.
Die ist uralt.
Ja.
Hans von Storch, bis hierhin vielen Dank. Wir können unser Gespräch nach den Nachrichten fortsetzen und bis dahin hören wir noch auf Ihren Wunsch ein weiteres Lied von Knut Kiesewetter. Den Titel kann ich unmöglich vorlesen.
Kein Mensch wusste, wo das galt.
Und das heißt?
Keiner weiß, wie das geht.
Aber Sie vielleicht, das hören wir.
Nein, ich auch nicht, denn das ist der Inhalt dieses Liedes, dass da einer ist, der es fertig bringt, alle irgendwie an der Nase rumzuführen, weil er irgendwas behauptet und keiner versteht, was es ist.
Naja, wir sind gespannt.
Wenn hey wat ne wusse, hey dat dat trockieren.
Kein Mensch wuss, wo dat geil.
Nie het em eng frock, in eng wollse blamieren.
Kein Mensch wuss, wo dat geil.
Und wenn hey dat sehet, hey wichtig don.
Kein Mensch wuss, wo dat geil.
De lüd hem ne wies, dat se hem nicht verstorn.
Kein Mensch wuss, wo dat geil.
Stadt in Theodor Morgon, denn Bleifeld ganz fürnen, der Kasse in Fachston. Ich seh tode Lüt, dat do bin wat trockiert. Se leben im Rindbefeln, Unglück passiert. Ob truri, ob lustig, ich seh dat trockiert.
Erster, das war ein Matrose, der war auf der Brust tätowiert. Er trug eine meerblaue Hose und sie hat sich so schrecklich geniert. Er nahm ihr der Hand und versprach ihr die Treue und gab ihr sein Wort. Er nehm keine anderen nach ihr. Und am Morgen, da muss er an Bord. Beim ersten Mal, da tut's noch weh.
Hans Albers sang zum Auftakt des zweiten Teils unserer heutigen Zwischentöne, wozu sie noch einmal Michael Langer begrüßt. Und zu Gast ist bei uns heute im Gespräch der Klimaforscher, Meteorologe und Mathematiker Hans von Storch, der diese Musik ausgewählt hat. Und ich glaube, Hans Albers ist einer ihrer Lieblinge.
Ja.
Ja. Also das ist ein regelrechter Begeisterungssturm eines Fans, Herr von Storch.
Das kann man wohl so sagen. So,
ja. Und was halten Sie von dieser Seemannsromantik, die damit schwingt? Ich frage es auch deswegen, weil ich darf das noch mal erwähnen. Sie auf Föhr geboren wurden 1949 und dort aufwuchsen. Also das Meer lag vor der Haustür und da liegt es nah, dass man mindestens Küstenforscher wird.
Also diese Seemannsromantik ist natürlich niemals realistisch gewesen. So war es natürlich nie. Aber es gehört eben auch tatsächlich irgendwie zum Selbstgefühl in Schleswig-Holstein und Hamburg dazu. Das Meer spielt eine wesentliche Rolle und man hat auch eigentlich sich darauf zu bewegen, dass es nun hier ein bisschen romantisch das Ganze dargestellt wird. Das ist eine andere Geschichte und wir haben ja vielleicht noch hier noch einen anderen Song dabei, der dann noch ein bisschen heftiger das macht. Aber ich muss sagen, ich habe einen Bruder gehabt, der tatsächlich Kapitän war, der in den Vor-Container-Zeiten fuhr. Und der konnte tatsächlich solche Storys erzählen, obwohl er sonst von der Seefahrtsromantik nichts hielt. auch nichts von Hans Albers, aber das Story erzählen, das konnte der.
Und er hatte in jedem Hafen eine Braut?
Das wohl eher nicht, obwohl man weiß natürlich nie sowas ganz genau.
Sie, kennen Sie sich so gut wie Ihren Bruder?
Das ist jetzt aber eine ganz schwierige Frage. Ob ich mich so gut kenne, wie ich meinen Bruder kenne? Ich glaube, ich kenne mich besser.
Also ich unterlasse es, nach Ihrem Bräuten zu fragen, Herr von Storch.
Ja, ich bin ja auch kein Seemann.
Ja, drum. Aber Küstenforscher, und eigentlich lag das doch nah. Ich stelle mir Sie vor, dass Sie als Junge durchs Watt gelaufen sind und...
Ja, aber im Watt sind keine Bräute.
Da haben Sie Seesterne gesucht und...
Habe ich nie gefunden.
Aber es lag nahe, dass Sie diesen Weg einschlagen, diesen wissenschaftlichen?
Nein, nicht von Anfang an, aber das ergab sich dann irgendwann mal. Und dann ergab sich, dass das eben irgendwann mal irgendwas mit dem Meer, mit der Atmosphäre, mit dem Klima zu tun hatte. Und dann hatte ich eben die Gelegenheit, auch das Institut, das ich dann leitete, mehr auf diese Küstenlinie zu bringen. Tatsächlich ist es so, dass wir einmal im Jahr eine Aktion machen, mit unserem kleinen Forschungsschiff, das wirklich klein ist, 30 Meter, Ludwig Prandtl. Und wir fahren dann einmal für eine Woche ein Stück Küste ab. Insofern kenne ich unsere Küste inzwischen ganz gut. Wir machen das so für Public Relations, das heißt, wir präsentieren uns dort in den, das sind immer kleine Häfen, fast immer kleine Häfen, sodass die Menschen an Bord kommen können. Die meisten haben ja noch nie ein Schiff gesehen von innen oder eben nur eine Fähre. Jemals haben die noch nie ein Steuerhaus gesehen oder eine Maschine oder irgendwas. Also bieten wir an, dass man das Schiff sehen kann, dass man mit uns überreden kann, was Küstenforschung eigentlich ist. Und wenn am Ende insbesondere die jüngeren Leute von Bord gehen mit der Vorstellung, A, Seefahrt tut Not, zweitens, Schiffe sind was Feines und drittens, Wissenschaft ist auch gut, dann haben wir gewonnen. Und ich glaube, das gelingt uns immer ganz gut. Und ich freue mich schon auf unsere nächste Tour, die wird wahrscheinlich dann eher im westlichen Ostfriesland sein, also Emden, vielleicht Leer, sicher auch wieder Norderney.
Der steigende Meeresspiegel, ist ja heute schon ein Problem an den friesischen, nordfriesischen Inseln?
Ja, das ist es schon. Also der Meeresspiegel steigt ja schon seit geraumer Zeit. Er ist bisher so 20 Zentimeter oder sowas gestiegen. Damit muss man schon umgehen und man kann sich auch eigentlich ganz gut ausrechnen, dass dieser Meeresspiegelanstieg fortschreitet und auch beschleunigt. Das heißt, damit muss man umgehen und darüber wird auch heftig nachgedacht. Da reicht natürlich nicht der Hinweis darauf, den man sonst in der Öffentlichkeit hört, wir müssen weniger emittieren, weniger CO2 emittieren. Das langfristig, und wenn wir das global tun, dann wirkt sich das auch wirklich positiv aus, auch auf den Meeresspiegel. Aber zunächst mal kurzfristig wirkt es natürlich überhaupt nicht aus. Ob wir nun in Deutschland so viel emittieren oder so viel emittieren, ist für den Meeresspiegel ziemlich belanglos. Man muss sich also mit der Frage dann auseinandersetzen, wie gehen wir mit diesem Meeresspiegelanstieg um? Und das hat man auch ganz interessante Strategien entwickelt. Zum Beispiel, dass man heutzutage, wenn man Deiche erneuert, früher musste man eigentlich den alten Deich abreißen und dann einen neuen hinstellen, dass man die heutzutage so baut, dass man tatsächlich was oben drauf stellen kann. Das nennt man dann Klimadeich. Das funktioniert ganz gut. Und insofern ist da ein Strategiewechsel durchgeführt worden, sodass wir dann in einiger Zeit nochmal gut 50 Zentimeter oder einen Meter draufstellen können. Das hält dann schon eine Weile.
Und verschafft einem Zeit.
Also ja, man muss das heißt aber nicht, dass es sozusagen für die nächsten 500 Jahre damit das Problem beseitigt ist. Das kann also durchaus wiederkommen. Aber was in 100 Jahren ist an technischen Möglichkeiten, das wird man sehen.
Wer denkt so weit voraus, 500 Jahre?
Ja, 500 Jahre im Sinne von Anpassung denkt keiner voraus. Mhm. Außer, dass man sagt, es könnte eben schon sein. Aber dieses Vorausdenken wie mit dem Klimadeich, das geschieht in den Ämtern und Behörden, die im Küstenbereich tätig sind. Überhaupt, glaube ich, ist in dem öffentlich wenig sichtbaren Teil von Verwaltungen, von Städten, diese Frage viel ernsthafter behandelt als in der öffentlichen Diskussion. Ich könnte mir auch denken, in Köln zum Beispiel, was Überschwemmungen und Niedrigwasser angeht, dass man darüber ordentlich nachdenkt. Aber die aufgeregten Stimmen auf den Marktplätzen bemerken dieses nicht.
Die sind meistens dann aufgeregte Stimmen, wenn es mal wieder so weit ist.
Ja, wenn es dann ordentlich sozusagen abgefedert werden kann, da passiert auch nicht viel. Sondern ist es dann eben so. Aber natürlich muss man auch in diesen Fällen immer fragen, haben wir möglicherweise eine Verschärfung der Situation durch andere Maßnahmen herbeigeführt? Hm. Und da gibt es auch so ein sehr gutes Beispiel, auch zum Meeresspiegel. Das betrifft dann die Elbe. Wir haben heutzutage, laufen die Sturmfluten in Hamburg ungefähr 70 Zentimeter höher auf als in Cuxhaven, als wie das vor 1962 war. 70 Zentimeter, das ist schon eine Menge. Und wir können uns auch das sehr gut erklären. Das gibt zwei Gründe dafür. Einerseits ist es die, es ist vor allen Dingen die Veränderung der Form der Elbe, weil das jetzt ein Kanal geworden ist, wo das Wasser nicht mehr zur Seite ausweichen kann und in der Mitte ist auch ordentlich tief geworden. Das heißt, einerseits hat der Küstenschutz dafür gesorgt, zum anderen hat aber auch die Vertiefung der Elbe dazu geführt. Andererseits sind die Küstenschutzmaßnahmen so verbessert worden, dass, obwohl wir diese Veränderung haben in der Statistik der Sturmfluten, tatsächlich die Schäden sehr gut im Griff sind. Also 1962 sind eben sehr viele Menschen zu Tode gekommen, bei einer verhältnismäßig für heutige Verhältnisse niedrigen Sturmflut. 1976, als wir viel mehr hatten, ist nichts passiert.
Also die Anpassungsmaßnahmen wurden immer besser und müssen in Zukunft noch besser werden.
Ja, wir müssen die Anpassung als einen wichtigen Punkt mitdenken. Das ist kein Ersatz dafür, dass wir das, was man Klimaschutz nennt, betreibt. Also die Minderung der Freisetzung von Treibhausgasen, das ist eine wichtige Aufgabe, das ist aber eine globale Aufgabe. Und unabhängig davon, das, was schon emittiert worden ist, freigesetzt worden ist in die Atmosphäre oder was absehbar noch freigesetzt wird, das führt ja zu Klimaänderungen. Und mit diesen Klimaänderungen muss man dann umgehen können und an die muss eine Anpassung erfolgen. Nicht nur hier bei uns, wir können das ganz gut, sondern wir müssen auch Menschen in der dritten Welt helfen, dieses besser zu machen, dass man damit besser umgehen kann. Dies ist auch einer der Diskussionspunkte, die in der deutschen Diskussion, öffentlichen Diskussion praktisch nicht vorkommt. Sondern es wird suggeriert, dass wenn wir die Kohlekraftwerke abschalten hier bei uns in Deutschland, dann ist das Problem gelöst. Es ist keine Anpassung mehr nötig oder irgendwie sowas. Jedenfalls wird darüber nicht diskutiert, darüber verhandelt, wie man das machen könnte, was sozial verträglich ist und so weiter. Und das ist tatsächlich meiner Meinung nach ein ganz erhebliches Defizit in der Qualität der öffentlichen Debatte.
Darauf kommen wir gleich zurück, nachdem wir Ihren nächsten Musikwunsch gehört haben. Und wollen wir vielleicht vorher nicht zu viel verraten, außer, dass es ein sehr bekanntes Kinderlied ist, das Ihnen besonders gut gefallen hat.
Die Vorlage jedenfalls.
Die Vorlage, stimmt. Das ist eine, dann hätte ich genauer sagen müssen und tu's hiermit, eine interessante, ungeahnte Interpretation einer berühmten Vorlage.
Ja.
Bitteschön.
Das wird eine Safari sein, wo die großen Elefanten spazieren gehen, ohne sich zu stoßen. Links sind Bäume, rechts sind Bäume und dazwischen Zwischenräume, wo die großen Elefanten spazieren gehen, ohne sich zu stoßen. Es wird eine Safari sein, wo die großen Elefanten spazieren gehen, ohne sich zu stoßen. Links sind Büffel, rechts sind Gnu und dazwischen ich und du. Wo die großen Elefanten spazieren gehen, ohne sich zu stoßen. Es wird eine Safari sein, wo die großen Elefanten spazieren gehen, ohne sich zu stoßen. Links sind Steine, rechts sind Hügel und dazwischen Warzenschweine.
Godfrey Crispin Schirima hat hier gesungen bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk und mitgebracht hat unser heutiger Studiogast Hans von Storch. Lüften Sie das Geheimnis.
Wir waren auf einer Safari-Reise in Tansania und Gottfried, wie er sich uns gegenüber vorstellte, war unser Führer. Wir trafen ihn am Flugplatz, Kilimanjaro-Flugplatz, ein Einheimischer, der Deutsch sprach, der noch nie in Deutschland war. Der hat es dort gelernt und konnte wirklich einfach gut Deutsch. Der konnte sogar mein undeutliches Gebrabbel verstehen. Und dann kamen wir irgendwann mal, weil wir natürlich viele Elefanten gesehen haben, auf dieses Lied, dass es eben ein großes Geheimnis ist in Deutschland, wie eigentlich die Elefanten sich, die Elefanten, genauer gesagt, sich bewegen bei den großen Bäumen. Und er kannte das und er hat dann spontan diese Zeilen gesungen, Wir haben das dann aufgenommen. Er hat uns auch erlaubt, das hier zu spielen. Und er hat natürlich eine wunderbare Stimme und hat eben auch einen sehr schönen Sprachwitz. Und er kann mit Sprache umgehen, obwohl er, wie gesagt, niemals in Deutschland war. Also der Mann hat uns wirklich sehr beeindruckt. Und wir sind ihm auch sehr dankbar, dass wir das spielen dürfen.
Der hat improvisiert. Wollte ich noch anfügen.
Er hat auch tatsächlich an einer Stelle einen Fehler gemacht. Es hätte heißen müssen, links sind Felsen, rechts sind Steine, in der Mitte Warzenschweine. Das hat ihn aber dann nicht besonders nervös gemacht. Er hatte gesagt Hügel stattdessen, sondern er hat einfach weitergesungen wie ein echter Profi. Und es hat ja auch der Sache gar keinen Abbruch gemacht. Also es war wirklich ein sehr kreativer Mensch ist das. Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Tatsächlich war diese Reise nach Tansania sehr beeindruckend. War natürlich auf den Spuren von Chimek in gewisser Hinsicht. Aber es war auch schon interessant zu sehen, wie dieses Land sich entwickelt. Und es ist natürlich doch sehr anders, als was wir hier in Deutschland sehen. Und ich denke, junge Leute sollten schon ab und zu mal ins Flugzeug steigen, um diese anderen Teile der Welt zu sehen und zu verstehen, wie die Welt anderweitig funktioniert, wie andere Menschen denken.
Und dann erlebt man Überraschungen, was das eigene Kulturgut und die Traditionspflege betrifft, die andernorts immer noch betrieben wird, auf die Art und Weise. Ich meine, Ostafrika, deutsche Kolonie, ich meine, Deutsch-Südwest weiß
ja,
inzwischen
das,
jeder.
Ja, glaube ich, das lag nicht unbedingt daran, sondern es lag daran, dass er eben speziell auf deutsche Touristen ausgebildet war. Aber wir haben natürlich auch wichtige Dinge gelernt, wie Hatuma Matata. Das ist also ein Ausdruck, den man ab und zu mal sagen muss, was so viel heißt wie keinen Stress. Und das ist das, was wir ja hier momentan auch gerade praktizieren, Hatuma Matata.
Und die Auseinandersetzung mit der deutschen Kolonialgeschichte, das wollte ich damit gesagt haben.
Ja, die ist tatsächlich nicht zu auffällig. Und zwar vermutlich deshalb, weil die Deutschen nicht ausreichend Leute umgebracht haben in Tansania. Die Deutschen erinnern sich ja an ihre Kolonialzeit nur dann, wenn es da wirklich irgendwas richtig Übles passiert ist. Ich denke an Qingdao zum Beispiel, dass das erobert wurde von den Japanern 1914. Das war ja neulich ein 100-jähriges Jubiläum. Das fand niemand eine Meldung wert, darüber mal nachzudenken, was denn da eigentlich geschehen ist. Und meine Erklärung ist die, dass da einfach nichts Böses zu berichten war. Nichts signifikant Böses.
Qingdao in China.
Ja, Qingdao. Ja,
da kommen wir nachher vielleicht noch
drauf zurück. Aber das ist eigentlich meine Erklärung. Und die Deutschen sind nicht sehr präsent in Tansania. Das kann man nicht sagen. Abgesehen davon, dass das Wort Schule, Suaheli, das bedeutet, was auf Deutsch bedeutet.
China ist deswegen auch wichtig, weil Sie dort in der erwähnten Stadt Qingdao, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, einen Lehrauftrag haben an der dortigen Uni.
Stimmt's? Ja, ich arbeite mit der Ocean University of China zusammen seit vielen Jahren, bin da Gastprofessor und habe immer wieder Doktoranden von da und werde auch demnächst dort wieder hinfahren. Ich bin da sehr gerne, das ist eben ursprünglich mal eine deutsche Kolonie gewesen, ein Marineableger sozusagen, in dem dann irgendwelche hyperaktiven Deutschen von ungefähr 1895 bis eben die Japaner das übernahmen, gewaltsam übernahmen, eine Stadt bauten, das ursprünglich ein Dorf war, mit allen Schikanen, also Bahnhof, der noch da ist, Gouverneurspalast, der noch hässlicher ist als das Schloss in Schwerin, mit Kasernen, das ist jetzt die Universität, man kann die Universitätsgebäude erkennen, dass es eine Kaserne ist. Also lauter deutsche Sachen, lauter deutsche Steine, aber keine deutschen Menschen. Also das ist eine sehr interessante Stadt und ich kann also nur empfehlen, den Menschen, fahrt da mal hin, guckt euch das an. Qingdao ist eine Reise wert.
Sie haben gerade eine Lanze gebrochen für Flugreisen zu Bildungszwecken, damit machen Sie sich heute aber Feinde. Stichwort Flugscham. Warum ist es kein Grund für Sie, sich zu schämen?
Ich denke, bei all diesen Maßnahmen, die ja nicht mehr vorgeschlagen werden, sondern wo man versucht, sie anzuordnen, muss man zwei Dinge bedenken. Erstens muss man nach der Wirksamkeit fragen. Und zweitens muss man nach den Nebenwirkungen fragen. Und bei der Wirksamkeit, wenn man also jetzt die Deutschen alle nicht mehr fliegen würden, wie wahrscheinlich ist es, dass daraufhin die Chinesen auch nicht mehr fliegen werden? Die Wahrscheinlichkeit ist null. Die werden weiter zum chinesischen Neujahr, nach Wuhan und sonst wohin fliegen, weil sie das eben schon immer gemacht haben und die Familie sich dann zu treffen hat. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit eines Nachmachens ist sehr gering. Und es kann natürlich trotzdem nicht schaden, wenn man weniger fliegt. Insbesondere sollte man vielleicht die Praxis des zum Saufen Fliegen nach Mallorca einstellen. Die ist vielleicht tatsächlich nicht so gut. Aber der zweite Geschichte ist eben die Nebenwirkung. Abgesehen von davon, dass man dann vielleicht Tante Clara, die heutzutage in Südspanien wohnt, gar nicht mehr sieht, was vielleicht auch bedauerlich wäre, ist es so, dass man natürlich auch nicht mehr konfrontiert wird mit wirklich anderen Kulturen, also meinetwegen in Tansania oder in China oder in Vietnam oder sonst wo, in Südamerika. Und das, meine ich, ist ein Verlust, der tatsächlich gravierend ist, den wir uns nicht leisten können. Gerade in diesen Zeiten, wo wir immer dogmatischere Ansätze, gerade bei jungen Leuten sehen, würde denen das sehr gut tun, dass sie konfrontiert werden damit, dass in anderen Kulturen die Menschen anders denken, anders gewichten. Das heißt ja nicht, dass man dem dann folgen muss, aber dass man das zunächst mal zur Kenntnis nimmt und dass man diese Neigung, dass man es eben besser wisse und dem Rest der Welt erzählen dürfe, dass man dem einen Einhalt gebietet. Tatsächlich ist es ja sozusagen eine Neuauflage von Kolonialismus, die wir hier sehen, dass wir nämlich glauben, aufgrund unserer überlegenen Kultur, unseres Wissens, dass wir Menschen im Rest der Welt sagen können, ihr müsst dieses tun und jenes lassen. Das ist reiner Kolonialismus, der da betrieben wird und eine unglaublich arrogante Zugang zu dem Problem. Und ich glaube, den allermeisten ist dieses gar nicht klar, dass dem so ist. Deshalb meine ich, der Austausch, die Tatsache, dass so viele junge Leute heutzutage während der Schulzeit oder nach dem Abitur oder was auch immer es ist, die Gelegenheit wahrnehmen, die Welt zu erleben, das ist eine so positive Entwicklung, die sollten wir auf diese Art und Weise nicht abschalten.
Sondern geeignetere Maßnahmen ergreifen, um Emissionen auf andere Art und Weise zu verringern. Dazu gleich mehr. Wir hören jetzt.
Vielleicht darf ich ja, da sagen, also diese anderen Maßnahmen hier, es ist so, dass wir, wenn wir das politisch verabredete Ziel von maximal 1,5 bis 2 Grad erreichen wollen, also das Paris-Ziel, dann müssen die Emissionen bis 2050, die Nettoemissionen, auf Null sein. Und zwar überall, durch jeden, bei jeder Tätigkeit. Und das bedeutet für dieses Problem hier, für das Fliegen, dass wir daran arbeiten müssen, andere Treibstoffe oder andere Methoden des Fliegens zu entwickeln. Das heißt, wir müssen hier etwas tun an der technologischen Seite und nicht den Verzicht, weil der eben einfach mit Folgen verbunden ist, die negativ sind und wo die Chancen, dass andere dem nachfolgen, sehr gering sind. Also müssen wir ein konstruktives Gegenangebot haben. Wir haben hier eine Methode, uns in der Luft zu bewegen, zum Beispiel andere Treibstoffe, insbesondere jene, mit denen wir diese negativen Folgen des Klimawandels nicht haben. Lass uns das tun. Fein.
Dann bleiben wir doch gleich dabei und hören später vielleicht noch den Hans Albers, den ich hier noch dazwischen schieben wollte. Und führen Sie das bitte aus, was alles geeignet wäre, das Problem besser anzupacken als also mit dem sofortigen Abschalten der deutschen Kohlekraftwerke.
Ja, in der öffentlichen Diskussion in Deutschland geht es ja eigentlich nur darum, was hier in Deutschland passiert. In der Annahme, dass der Rest dann dem folgen wird oder das genauso ernst nehmen wird und dass man insbesondere also auch den allgemeinen Absichtserklärungen von Paris folgen wird. Und dann ist es so, dass man auch sich ordentlich überlegt, was emittiert denn viel in Deutschland. Das sind natürlich die Kohlekraftwerke insbesondere. Und dass man dann sagt, dieses hier müssen wir runterfahren. Darüber ist man sich ja im Grundsatz auch einig. Aber dann gibt es auch jede Art von anderen Maßnahmen, die vollkommen wirkungslos sind. Also wenn Sie daran denken, an die Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen, dass eben einige Leute weniger schnell fahren. Das kann für die Unfallzahlen und Opferzahlen auf den deutschen Straßen sehr nützlich sein, aber für den Klimawandel bewirkt es so gut wie gar nichts. Und so werden immerzu irgendwelche Sachen erfunden, die man gerne hätte. Und dann wird das Thema Klimawandel draufgeklebt, zum Beispiel längere Nachtruhezeiten auf Flughäfen oder sowas in Art und Weise, was aber ganz offensichtlich eigentlich nur so eine Art Verpackung ist, um sein Hobbythema durchsetzen zu können. Entscheidend ist aber, wenn wir das Klimaproblem wirklich verstehen wollen, dass wir eben alle Emissionen überall auf Null bringen müssen bis 2050 oder ausgleichen. Also, dass wir negative Emissionen gleichzeitig haben. Tatsächlich, das große Narrativ, wenn wir bis 2050 die Dekarbonisierung hinbekommen haben, dann ist das Problem gelöst, funktioniert eigentlich nur dann, wenn wir gleichzeitig ab 2050 massive negative Emissionen fahren. Das können Sie im IPCC-Bericht nachlesen. Das wird in der Regel nicht beachtet. Und zwar in der Größenordnung von ein- bis zweimal dessen, was in Europa heutzutage emittiert wird. Es gibt keine großtechnischen Vorstellungen, wie man das machen sollte. Wiederaufforstung alleine kann es nicht bringen. Und wie man das sonst machen soll, keiner weiß es.
Das, verzeihen Sie, das Wir bezog sich eben auf die Deutschen oder die Europäer?
Auf die Welt.
Auf die ganze Welt, ja.
Ich meine, es gibt natürlich Experimente, in denen man eben auch Kohlenstoff, CO2 verpresst. Das machen Norweger zum Beispiel. Aber allein die Vorstellung, dass man irgendwas in den Boden tut, was man Klimagift nennt in Deutschland, ist ja vollkommen, kann gar nicht gesellschaftlich akzeptiert werden. Das haben wir auch schon gesehen bei den Versuchen, die da sind. Also wir müssen netto auf Null kommen bis 2050. Und selbst wenn wir in Deutschland völlig aufhören zu emittieren oder auch meinetwegen in ganz Europa und auch mitnehmen jene Emissionen, die wir exportiert haben, weil eben Waren, die für den Konsum in Deutschland gedacht sind, im Ausland, zum Beispiel in China hergestellt werden, dann bleiben immer noch sehr große Zahlen über. Ich sag jetzt mal, und legen Sie mich jetzt nicht fest, also 32 Gigatonnen von bisher 38 Gigatonnen CO2 pro Jahr werden es denn sein. Das heißt, wir haben es dann reduziert um 20% oder irgendwie sowas. Das ist schon eine tolle Sache, wenn dies gelingt, aber es löst das Problem nicht. Das heißt, der Verzicht, der hier bei uns gepredigt wird, der ohnehin nicht zum vollständigen Ablösen von CO2-Emissionen in Deutschland führen wird, der bringt es nicht, der kann es nicht bringen. So sehr man auch sich dieses wünscht. Also muss man sich fragen, haben wir andere Möglichkeiten, diesen Prozess weltweit auf Null zu kommen, zu befördern? Und ich meine, ja, das haben wir. Das ist die Förderung von entsprechender Technologie. Technologie heißt jetzt nicht nur Pumpen, sondern es kann auch heißen, also Pumpen und Leitungen und sowas, sondern es kann eben auch heißen Organisationsformen wie Emissionshandel und sowas in der Art und Weise. Also ich möchte das nur nicht so eingegrenzt, reduziert haben. Das heißt, wir müssen Technologien entwickeln, die es wirtschaftlich geboten erscheinen lassen, dass sie übernommen werden. Also nicht, weil sie moralisch hochwertig sind. Denn wenn eben die Aktivisten mal in die Welt rausfliegen würden und mit normalen Menschen reden würden in China, würden sie merken, das funktioniert nicht. Wie sie sich das denken, dass das Vorbild der Deutschen.
Ja, wie wird das in Qingdao diskutiert?
In Qingdao ist, vielleicht kommen wir darauf später.
Ja, ja, also, wir fahren Sie fort.
Also wir sollten versuchen, Technologien zu entwickeln, die wirtschaftlich attraktiv sind und aus wirtschaftlichen Gründen übernommen werden im Rest der Welt. Und wir haben hier auch Beispiele dafür. Da sind dann zum Beispiel die Solarenergie, es ist die Windenergie, die natürlich nicht nur Deutschland alleine entwickelt hat, aber die so attraktiv sind, dass sie eben auch sehr weit in der Welt rumgekommen sind und eben ihr gutes Werk überall in der Welt leisten. Man könnte sich also vorstellen, dass wir zum Beispiel sagen, wie seinerzeit Kennedy, wir fliegen in 10 Jahren zum Mond. Nur, dass wir nicht zum Mond fliegen, sondern dass wir in 10 Jahren haben wir eine Elektrifizierung der Prozesswärme in der chemischen Industrie oder in der Stahlindustrie erreicht. Oder in 10 Jahren haben wir es erreicht, dass wir eine Elektrifizierung von Heizen und Kühlen von Gebäuden haben. Und zwar in einer wirtschaftlichen Art und Weise, sodass man dann hoffen kann, dass auch die Menschen in Shanghai und Moskau das dann gerne übernehmen, weil es sich lohnt.
Weltweit.
Ja, aber es geht also ein bisschen nach dem Vorbild von Kennedy zu sagen, wir schaffen das. Und da kommt dann auch das Individuum mit dazu, indem wir nämlich sagen, wie können wir denn als Individuen das stützen? Und ich meine, es gibt da 3 Dinge, die wir tun können. Vielleicht ein bisschen naiv. Einerseits könnten wir eine Art Klimasoli fahren. Jeder, der genügend verdient, zahlt 10%, was über 2000 Euro hinausgeht. Ich habe mir jetzt hier einfach mal eine Zahl ausgedacht. Freiwillig eine Abgabe für die Entwicklung dieser Technologien. Jeder kann das tun. Diejenigen, die nicht genug Geld haben, brauchen das natürlich dann nicht zu tun. Aber es ist ein Verzicht, der anders ist als der Verzicht auf Fleisch oder so etwas. Eine Leistung, die individuell erbracht wird. Zweitens könnten wir damit aufhören, gegen jede Art von Modernisierung zu klagen. Also, wenn es zum Beispiel darum geht, effiziente Netze für elektrische Energie aufzubauen, wird ja geklagt, dass die Schwarte kracht. Wenn es um neue Bahnstrecken geht, denken Sie an die Bahnstrecke von Hamburg nach Kopenhagen, wird geklagt. Stattdessen muss man eben weiter mit dem Auto fahren. Wenn es um neue Bahnstrecken geht, die den Hamburger Hafen verbinden soll mit dem Rest von Deutschland, wird geklagt. Wir könnten also aufhören, damit dieses St. Florians-Prinzip jederzeit anzuwenden für unser eigenes Wohlbefinden. Wir verzichten also darauf, ganz im Sinne eines Klimanotstandes, darauf, dass wir Vorbehalte anmelden können, weil wir damit tatsächlich Entwicklung von technischen Möglichkeiten, Technologien behindern. Der dritte Punkt ist der, dass wir uns auch bereitstellen können als Versuchskaninchen. Und da haben wir ein Beispiel dafür. Das sind die Energiesparlampen. Manch ein Hörer wird vielleicht erinnern, dass wir früher solche Funzeln hatten, wo man eine Minute oder zwei brauchte, bis die dann langsam anfingen, hell zu werden. Viele Menschen haben seinerzeit diese furchtbaren Birnen gekauft und damit dafür gesorgt, dass die am Ende anwendungsreif wurden. Das heißt, wir waren Versuchskaninchen und haben mitgeholfen, diese Produkte in eine Form zu bringen, dass auch weniger klimabewegte Leute sie übernehmen. Das heißt, das ist die dritte Maßnahme, dass wir machen können. Wir übernehmen, wir testen Technologien, wir erlauben diesen Technologien Marktreife zu erreichen und wir sind die armen Schweine, die dann feststellen, dass die Funzeln eine Minute brauchen, bis sie in Gang kommen, in der Hoffnung, dass es dann verbessert wird. Das heißt, es gibt massiv Möglichkeiten für das Individuum mitzuhelfen. Und ich höre es immer wieder, wenn ich sage, dass mit dem Verzicht alleine, das funktioniert nicht, dass ich sagen würde, also brauchen wir gar nichts zu tun. Dass ich sagen würde, ihr braucht nichts zu tun. Nein, sie sollen was tun. Sie sollen erstens Klimasoli zahlen, zweitens sollen sie Versuchskaninchen sein und drittens aufhören zu quaken, wenn in ihrer Nähe eine Modernisierung stattfindet, die tatsächlich einer Dekarbonisierung dient.
Also von damit Versuchskaninchen zu sein, haben wir alle ja seit langer, langer Zeit die besten Erfahrungen. Ich erinnere nur an die schönen Computer, die wir immer in immer neuen Beta-Versionen testen und viel Geld dafür zahlen.
Ja, da ist aber vielleicht einfach Neugier oder Begeisterung an daran, dass es geht. Hier ist es aber, ich würde sagen, bei den Energiesparlampen war es echtes Leiden. Aber der entscheidende Punkt ist für mich hier, es gibt hier Möglichkeiten, etwas individuell zu tun. Nur die allermeisten sind inzwischen so indoktriniert, dass sie glauben, nur die Verzichtsvariante ist eine ernsthafte Bemühung darum. Und sie vergessen bei der Gelegenheit, dass man darüber nachdenken könnte, gibt es vielleicht noch andere Wege, das zu tun. Das ist einfach eine Form von Denkfaulheit, die da grassiert.
Sie sind nicht nur Klima-, sondern auch Küstenforscher. Und wir haben vorhin kurz über die Deiche gesprochen und über die Erfahrungen, die sich aus der Küstenforschung ergeben. Und Sie haben Bangladesch erwähnt, 1970, diese gigantische Katastrophe, die mit dem Klimawandel noch nichts zu tun hatte. Und Bangladesch ist immer noch ein Land, das von Überschwemmungen bedroht ist. Wie wäre es denn, entsprechende Anpassungsmaßnahmen dorthin zu exportieren? Als gönnerhafte Geste.
Das geschieht ja auch. Und wir haben ja solche furchtbaren Ereignisse wie eben die 1970er Flut, die 300.000 bis 500.000 Menschen zu Tode brachte. Und das war bestimmt kein Klimawandel. Oder 1990 nochmal 100.000. Oder der Nagis-Sturm in Myanmar, ungefähr 2007. Da hat es ja ganz erhebliche Schwächen im Katastrophenmanagement gegeben. Und in Bangladesch ist man da sehr weit vorangekommen. Ich glaube, insbesondere mit der Hilfe, Unterstützung aus den Niederlanden, dass heutzutage eben dort nur noch verhältnismäßig wenig Menschen zu Tode kommen in so einer Situation. Bangladesch ist ja ein Land, das tatsächlich regelmäßig überschwemmt wird und das zum Funktionieren von Bangladesch auch nötig ist. Es ist ja nicht so, dass diese saisonalen Fluten, die da sind, dass das nur eine große Überraschung sei. Aber wenn es dann eben mal solche Formen annimmt, dann hat es eben katastrophale Folgen. Und hier haben tatsächlich meines Wissens nach Niederländer ganz erhebliche Anstrengungen geleistet, um das Problem in den Griff zu kriegen. Und wir haben ja auch seit 1990 so schlimme Zahlen, bei weitem nicht mehr solche schlimmen Zahlen gehört. Und ich würde meinen, das ist durchaus ein vorbildliches Hilfe gewesen bei der Anpassung in dem Bereich. Und da sollten wir mehr tun. Wir sollten also nicht nur daran denken, wie können wir solchen Ländern helfen, weniger zu emittieren, weil das kurzfristig keine Problemlösung für die darstellt, sondern wie können wir eben auch die Anpassung dort besser gestalten. Man muss sich klar sein, dass die Minderung der Emissionen langfristig eine sehr positive Wirkung hat, aber nur, wenn sie global geschieht. Und das muss sich erstmal bewahrheiten. Währenddessen entfaltet sich der Klimawandel und hat Folgen überall auf der Welt. Und hier meine ich, wäre die internationale Solidarität sehr gut, dass man diese nicht vermeidbaren Folgen, dass man die besser abfedern kann.
Und man könnte vielleicht auch das technische Know-how, was Kohlekraftwerke betrifft, exportieren, solange andernorts noch Kraftwerke gebaut werden, die weit mehr emittieren als deutsche Kohlekraftwerke. Ich spreche hier von Übergangszeiten, nicht als...
Ja, darüber könnte man in der Tat reden. Man kann auch vielleicht überlegen, in welchem Maße man Windenergieanlagen, die vielleicht bei uns nicht mehr so ganz als ganz modern gelten, so ähnlich wie man früher mal Volkswagen-Werke nach China, die nicht mehr aktuell waren, verlagert hat. Darüber sollte man nachdenken. Aber hier ist natürlich ein sehr dogmatischer Ansatz da, der sagt, Kohle auf keinen Fall, auch wenn es ganz modern ist. Es wird also nicht gefragt, mit welcher Wirksamkeit, wie lange. Es wird auch eben nicht gefragt, wie viel emittieren die denn tatsächlich. Sondern es wird nur gesagt, es ist Kohle und das ist sozusagen, das sind die Todeszüge. Die Kohlenzüge sind die Todeszüge, die Leute umbringen. Das ist natürlich vollkommen unangemessen. Aber die Wirksamkeit der Maßnahmen sollte eigentlich in den Vordergrund gestellt werden. Und natürlich ist es günstiger, was jetzt auch, glaube ich, gerade verabredet worden ist bei der Kohleentscheidung, dass man eben ein Kohlekraftwerk, das ziemlich alles abschaltet und dann sagt, also den Engpass, den vermeiden wir jetzt mit dem gerade neu gebauten, glaube ich, in Datteln oder wo das sein soll, dass wir das jetzt erstmal fahren lassen, weil es viel wirksamer ist und relativ viel weniger Emissionen damit einhergeht.
Herr von Storch, ich möchte nicht, dass Sie bittere Tränen vergießen, weil wir Hans Albers mit Signorina, Signorina nicht gespielt haben. Deswegen.
Ja, aber da muss ich also zumindest einen Punkt ansprechen, weil in diesem Song eine ganz wesentliche Tatsache ausgesprochen wird. Danach wird auch noch alles mögliche andere dazu gesagt, aber die heißt eben so viele Haare und keinen Kamm. Wir brauchen das jetzt nicht vorzuspüren, aber die Hörer sollten sich über diese Frage klar werden, was das denn eigentlich für das Leben bedeutet, so viele Haare und keinen Kamm. Meiner Meinung nach ist es eine ganz wichtige Feststellung, die jeweils mein Leben immer wieder irgendwie betrifft, obwohl ich nicht genau weiß, wie.
Sie wollen jetzt bitte nicht, dass ich dem Publikum Ihre Frisur schildere?
Auch nicht Ihre.
Vielen Dank für das Kompliment.
Der Seemann ist zu jeder Stund ein Opfer seiner Pflichten. Und geht es einmal nicht mehr rund und sinkt er auf den Meeresgrund, behält er doch den primen Mund, denn darauf kann er nicht verzichten. Oh, Signorina, Rina, Rina, oh, Signore, so viele Haare und kein Kamm. Oh, Signorina, Rina, Rina, oh, Signore, bonjour, Monsieur, pardon, Madame.
Der Wind weht meistens schräg vor. Die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Der Klimaforscher Hans von Storch ist heute zu Gast und er möchte jetzt noch eine kleine Beichte ablegen.
Also wenn man sich diesen Song von Hans Albers hier ansieht, dann fällt natürlich auf, dass das nach heutigem Standard teilweise sexistisch ist, teilweise rassistisch ist, also sozusagen politisch gar nicht mehr korrekt. Aber das war natürlich eine Art und Weise, wie man über Seefahrt früher geredet hat und vielleicht auch ein gutes Beispiel davon, wie Storys erzählt wurden. Ich hoffe, dass da niemand jetzt zu sehr aufgeregt ist darüber, über die sexistischen und rassistischen Elemente, die da drin sind, sondern dass man es einfach als eine Zeitzeugen nimmt aus den 50er Jahren.
Wir können ja auch mit unserem Umweltbewusstsein das historische Bewusstsein pflegen und reifen lassen. Ja. Und Herr von Storch, die Zukunftsperspektiven werden, was die Klimatologie betrifft, zumindest in der öffentlichen Berichterstattung, bisweilen ziemlich düster gemalt. Also die Apokalypse wird beschworen. Was halten Sie von diesen Ausblicken und wie schlimm wird es wirklich kommen?
Ja, zunächst weiß ich das natürlich nicht, wie schlimm es sein wird. Und ich bin auch nicht so ein Freund von solchen apokalyptischen Perspektiven.
Andere behaupten, Sie wüssten es.
Ja, Sie wissen es aber natürlich nicht, weil wenn wir darüber über Zukunft reden, dann wissen wir gewiss, dass sich auch ohne Klimawandel sehr viel ändert. Einfach weil es in der Vergangenheit immer so war. Und wir wissen auch aus der Vergangenheit, dass es Überraschungen geben wird. Überraschungen, von denen wir jetzt nicht wissen, wie die aussehen werden. Das heißt, wir müssen auch gewappnet sein gegenüber Entwicklungen, die wir heutzutage uns gar nicht vorstellen können. Weil die werden garantiert geschehen. Das heißt, Zukunft ist nicht eine Frage von Klima allein. Klima trägt dazu bei. Aber es ist auch schon die Frage, ist es überhaupt ein dominanter Punkt dabei? Oder ist es doch am Ende, sind andere Fragen viel gravierender, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und die heutige Neigung, dass man eben alles reduziert aufs Klima, bedeutet auch, dass man sich blind schaltet auf diese anderen Themen, die da kommen könnten. Und ich denke, das ist nicht klug.
Soziale Themen?
Ja, soziale Themen, politische Themen, technologische Themen, neue Krankheiten.
Sie kritisieren Ihre Kollegen bisweilen auch dahingehend, dass die Wissenschaft sich zu sehr politisch äußert. Wie dürfen wir das verstehen?
Zunächst mal würde ich nicht sagen, dass die Wissenschaft sich politisch äußert, sondern einzelne Wissenschaftler. Das ist ja ein Unterschied.
Ja, vielen Dank dafür. Ja. Es wird immer gesagt, die Wissenschaft.
Ja, das gehört mit zu der Rhetorik heutzutage, ja. Dass irgendwelche Einrichtungen, politischen Organisationen auf die Wissenschaft hören würden. Und dann kommen dann so interessante Konstruktionen raus, dass die Wissenschaft angeblich gesagt hat, dass die Kinder sich in Zukunft auf den Schulhöfen ihre Füße verbrennen würden. Das hat die Wissenschaft natürlich nicht gesagt. So wird alles Mögliche auch hinzugetan, was angeblich die Wissenschaft sagt, was tatsächlich hier möglicherweise einzelne Wissenschaftler sagen. Aber ich denke, wir haben ein Defizit, was die Frage angeht, welche Rollen wir den beiden sozialen Akteuren Wissenschaft und Politik zuweisen. Das sind ja verschiedene Akteure und die haben verschiedene Aufgaben. Wissenschaft ist zuallererst dazu da, Dinge zu verstehen. Und zwar, ob einem das gefällt, was man da versteht oder nicht, spielt da keine Rolle. Sondern man will eben widerspruchsfreie Erklärungen haben, die eben nicht widersprechen anderen Theorien, die nicht widersprechen, es sei denn, die sind, weiß ich ganz falsch, die nicht neuen Beobachtungen widersprechen. Wir sind also jederzeit als Wissenschaftler eigentlich bereit zu sagen, war doch nicht die beste Erklärung, wenn eben neue Daten da sind. Dazu müssen wir ergebnisoffen an die Sache rangehen. Und auf die Art und Weise erlauben wir Deutung. Wir können auf die Art und Weise komplexe Vorgänge deuten, auch Vorgänge, die uns unangenehm sind. Aber das trägt natürlich zur Lebensqualität bei. Wenn ich mir einen Reim draus machen kann, was um mich herum passiert, selbst wenn es negativ ist, das ist eine positive Entwicklung im Vergleich dazu, dass ich mich als ein Opfer von unbekannten Kräften sehe und ich kann auch in keiner Weise das irgendwie steuern. Denn wenn ich verstehe, wie es funktioniert, kann ich es versuchen, niemals in Maßen zu steuern. Das ist die Aufgabe von Wissenschaft. Insofern müssen wir ergebnisoffen an die Dinger, an die Ergebnisse rangehen. Wenn eben irgendwas rauskommt, das mir nicht passt, dann ist es eben so. Ich kann das leider nicht ändern. Und der Reflex, den man manchmal, insbesondere in der Vergangenheit, hörte, diese Ergebnisse kann man so nicht sagen, weil das würde von Skeptikern missbraucht. Das ist kein zulässiges Argument. Es könnte ja trotzdem stimmen, obwohl es Skeptiker missbrauchen, was auch ärgerlich ist, wenn es missbraucht wird. Aber am Ende ist das ein Risiko, mit dem Wissenschaft leben muss. Auf der anderen Seite Politik. Wozu ist Politik da? Jedenfalls demokratische Politik ist dazu da, einen Ausgleich von Interessen von sozialen Interessen zu erreichen. Wobei man anerkennt, dass verschiedene soziale Gruppierungen andere Interessen haben können. Die auch andere Maßnahmen erfolgen. Und Politik ist eben der Prozess, der dazu führt, dass man dennoch zu Lösungen kommt, dass man nämlich diese Interessen ausgleicht in irgendeiner Art und Weise. Und dann geht es nicht um Wahrheit, sondern geht es darum Akzeptanz von Vorgehensweisen. Und wenn wir jetzt die Wissenschaft politisieren, dann ist es so, dass wir sie berauben, um ihr Potenzial, nämlich ergebnisoffen an Themen ranzugehen, gegebenenfalls auch Erklärungen abzuändern, aber jedenfalls Erklärungen anzubieten, die den Menschen das Leben einfacher machen, also verstehbarer machen. Wenn wir Politik verwissenschaftlichen, ist es so, dass wir sagen, die Entscheidungen sind nicht mehr ein Ergebnis von Verhandlungsprozessen, sondern sind ein Ergebnis von Wahrheit. Und es sind, deshalb kommt eben dieses Wort von der Alternativlosigkeit, was tatsächlich für die Politik ein schreckliches Wort ist, weil es bedeutet, dass politische Verhandlungen gar nicht mehr stattfinden können, weil es gibt ja eine richtige Lösung. Und deshalb müssen diejenigen, die den falschen Lösungen anhängen, die Klappe halten. Damit wird Politik ruiniert und verliert ihre wesentliche Aufgabe, den sozialen Ausgleich herzustellen. Und ich meine, wir sollen die verschiedenen Rollen von Wissenschaft und von Politik anerkennen und sie auch so funktionieren lassen. Dass nun Wissenschaft heißt ja nicht, dass sie dann nichts mehr sagt, aber wenn in der Politik diese und jene Option erarbeitet worden ist, dass man so oder so verfahren könnte, dann kann man Wissenschaft durchaus fragen und fragen, sag mal, wie würde sich das denn auswirken, wenn wir diese Option fahren auf den Bereich, den du gut verstehst? Und dann sagen die Zahnärzte dieses und die Stadtplaner jenes und die Klimaforscher dieses. Am Ende muss aber die Politik entscheiden. Und wenn Politiker manchmal die Neigung haben, Wissenschaftler zu fragen, was soll ich tun, dann ist meiner Meinung nach die einzig richtige Antwort, du sollst entscheiden. Du hast die Verantwortung, du hast das Mandat und du sollst dir gut überlegen, wie du entscheidest. Und du sollst auch berücksichtigen, was ich dir sage, welche Folgen das für meinen Bereich hat. Aber vergiss nicht, dass ich ein Fachidiot bin. Ich übersehe einen kleinen Teil gut, aber ich übersehe nicht die anderen Teile. Du musst aber alle Teile übersehen.
Und ein Fachidiot wie Richard Feynman, der Physiker und Nobelpreisträger, der sagte, fällt mir in dem Zusammenhang ein, Science is the belief in the ignorance of experts, ist nicht ganz leicht zu übersetzen, also ungefähr so, Wissenschaft ist der Glaube an die Ahnungslosigkeit der Experten. Das passt zu Ihrem Argument der Fachidiotie.
Eigentlich müsste es heißen, Entschuldigung, wenn ich Sie jetzt korrigiere.
Ja, bitte, gern.
Ist der Glaube an das Expertentum von Leuten, die keinen Durchblick haben.
So rum. So, wir könnten jetzt, an diesem Satz könnte man wirklich drehen und wenden, wenn man ihn denn übersetzen muss.
Aber es bedeutet eben nicht, dass Wissenschaft keine Rolle im politischen Beratungsprozess spielt.
Ja.
Sie sollen schon gehört werden, aber man muss die Grenzen der Wissenschaft anerkennen, nämlich, dass wir eben ein sehr gutes Verständnis haben von einem engen Bereich und von anderen Teilen eben sehr wenig. Und wenn ich heute Morgen gelesen habe, dass ein Institut in Brandenburg festgestellt hat, ein Klimaforschungsinstitut, dass der Betrieb der Tesla-Fabrik mit Klimazielen nicht zu vereinbaren sei, dann habe ich schon den Eindruck, dass man da möglicherweise mal in einem Bereich, von einem Bereich redet, wo man besser die Klappe gehalten hätte.
Hans von Storch, wir müssen zum Ende dieser Zwischentöne kommen. Ich bedanke mich herzlich für Ihren Besuch. Und darf noch erwähnen, dass nächsten Sonntag zu Gast sein wird bei meinem Kollegen Joachim Scholl im Gespräch der Kulturwissenschaftler Bernd Brunner. Heute begleitete Michael Langer Sie und das geneigte Publikum durch diese Sendung. Und zum Schluss hören wir auf Ihren Wunsch wenigstens noch ein paar Takte Beethoven, Alfred Brendel mit der berühmten Wut auf den verlorenen Groschen, Rondo A Capriccio in G-Dur, Opus 129. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Ich war gerne hier. Thank you.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.